Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar senden wir zwischen 18 und 19 Uhr Literradio. Gespräche aus dem Herbst 2025 über literarische Neuerscheinungen. Ausnahme: am 31. Dezember übertragen wir von 18 bis 20 Uhr live die diesjährige Anti-Knast-Demo.
Herzlich willkommen bei Literradio. Es ist wieder einmal soweit. Elena Messen hat wieder ein Buch herausgebracht und ich freue mich total, dass wir wieder zusammensitzen, wie immer im Kaffeehaus, gemeinsam, wie jedes Mal. Und der Titel des Buches, die Ablenkung, wir lassen uns jetzt hier nicht ablenken von der Umgebung, sondern konzentrieren uns aufs Gespräch. Und ich sage jetzt erst einmal herzlich willkommen, Elena Messen. Danke fürs Hiersein.
Ja, danke vielmals für die abermalige Einladung. Ich freue mich schon aufs Gespräch.
Die Ablenkung, so der Titel des Buches, in der Edition Atelier erschienen. Deine Protagonistin Jana hat einen, sollte man glauben, eigentlich recht spannenden Job. Sie arbeitet bei der Umweltbehörde und man stellt sich das natürlich als sehr sinnvolle und befriedigende Arbeit vor, aber irgendwie hat man recht schnell dann, oder man spürt von Anfang an, dass bei Jana es eigentlich nicht mehr so ist. Was macht sie eigentlich genau und warum ist Jana an dem Punkt, wo wir sie auch im Buch kennenlernen, eigentlich fast am Ende?
Ja, ich glaube, in dem Begriff Umweltbehörde steht eh schon sozusagen der Frust mit drin, weil eben die Behörde, für die sie arbeitet, die hat eben behördliche Aufgaben. Sie hat, es ist eine fiktive Behörde, es gibt sie in der Form nicht. Es gibt natürlich ähnliche Behörden in Deutschland und in Österreich. Aber sie hat vor allem mit Datenbankensystemen zu tun, die sie mit Informationen füttern soll, damit sozusagen Umweltkriminalität, wenn man es so nennen möchte, verfolgbar wird oder vor Gericht gebracht werden kann. Und genau, durch die rechtliche Situation, in der sie steckt, durch diese bürokratischen Fragen, die sich ihr stellen und durch die globale Komplexität sozusagen der Nahrungsindustrie, steckt sie halt einfach immer mehr fest und merkt, dass ihr Beruf für sie zumindest sich nicht mehr zielführend anfühlt.
Eigentlich, wenn du sagst, diesen Job gibt es so nicht oder diese Behörde gibt es so nicht, so wie der Job aber beschrieben wird, wäre es eigentlich spannend, wenn es diese Behörde geben könnte eigentlich, oder? So eine gemeinsame Datenbank?
Es gibt schon viele solche Behörden, also die sich solche Fragen stellen, europaweit sowieso und auch weltweit. Es werden auch ein paar so Institutionen erzählt, die sowas machen. Aber in der Form, wie ich es jetzt gestaltet habe, dass das eine Umweltbehörde ist, die sozusagen eine gewisse politische Macht auch hätte und theoretisch sozusagen Consultant für Staatsanwälte wäre oder so. In der Form, glaube ich, gibt es das nicht. Also diese Schnittstelle von Politik und Exekutive, die sich nur auf die Umweltfragen konzentriert, so wie ich es jetzt geschrieben habe, glaube ich, gibt es in Österreich zumindest nicht und in Deutschland nur ansatzweise. Aber ich glaube, solche Strukturen sind schon sehr wohl im Aufbau. Also man fragt sich, glaube ich, schon auf politischer Ebene, wie man sozusagen den Aspekt der NGO, also der nicht staatlichen Arbeit für Naturschutz oder Umweltschutz, verbinden könnte mit eben verbindlichen Fragen für Politik. Und das ist so ein bisschen ihr Problem, dass die politische Verantwortung noch nicht ausreichend ausgeweitet ist. Also dass sie eigentlich keine Exekutivmacht hat. So.
Aber dann kommt ja ein unerwartetes Ereignis dazu, nämlich die Schwester eines recht bekannten, berühmt-berüchtigten Fleischproduzenten oder Importeurs verschwindet spurlos. Ihre Leiche wird später aufgefunden, es stellt sich heraus, sie ist ermordet und dieser ominöse Fleischimporteur, ihr Bruder, ist zeitgleich verschwunden.
Genau, da sind wir wieder bei einem klassischen Elena Messner-Plot. Weil ich mich ja einerseits, also ich begeistere mich ja sehr wohl für Trivialliteratur auch, beziehungsweise ich finde es einfach die ideale Folie, mit den Erzählungen, die uns bekannt sind, zu spielen. Und in dem Fall ist die Grundfrage eben genau das, Exekutivmacht zu sein. Was kann man bewirken? Kann man sozusagen überhaupt Sachen durchsetzen, politisch, rechtlich, polizeilich sozusagen? sie kann das oder sie hofft es dann zu können in dem Moment, wo es um einen Mordfall geht. Also dieser Mord als was total Anziehendes, Triviales, das man aus klassischen Krimis kennt, der ist für sie natürlich dann wahnsinnig reizvoll, gerade im Verhältnis zu diesem Datenbank-Dasein, das sie kennt. Und dadurch, glaube ich, wird die Frage nochmal zurückgespielt an uns als Leser und Leserinnen, was ist für uns ein Skandal, was ist für uns ein Verbrechen, wo geht die Aufmerksamkeit hin und wovon lassen wir uns ablenken durch diese Art von Verbrechen.
Und hat natürlich auch mit der Größe des Handlungsspielraums oder der Größe des eigenen Wirkungsbereiches zu tun, denn so ein mini-lokal situierter Mordfall sozusagen ist wahrscheinlich eher noch behebbar und auflösbar als eine große weltweite Industrie an Verbrechen gegen Tiere und gegen die Natur.
Genau, genau. Also die Handlungsmacht in dem Lokalen noch dazu in so einer so überschaubaren Frage, wer hat wen umgebracht, who done it, how done it und so weiter, das ist auch erzählbar. Also nicht nur ist die, also dadurch, dass es da Handlungsmacht gibt, ja, der Detektiv oder die Kommissarin kann einen Fall ja lösen, davon gehen wir aus, das hat man uns so erzählt über Jahrhunderte hinweg, außer bei Verschwörungsromanen, die bewusst damit spielen, dass es nicht aufgelöst werden kann und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es die Erzählung, man kann einen Fall lösen, man kann einen Mordfall lösen. Kann man aber eben globale kapitalistische Verhältnisse in der Fleischindustrie lösen? Nein, natürlich nicht. Und dieser Kontrast, der ist natürlich für die Figur total wichtig. Weswegen sie sozusagen auch so eine Faszination entwickelt für den Fall, an dem sie jetzt dann beteiligt ist, eben auch als Beraterin, weil sie ja zu dem vermeintlichen Mörder, man weiß es ja nicht, wer jetzt da sozusagen der Mörder war, zu ihm ja geforscht hat. Also er war ja ihr Aufgabengebiet. Nur nicht für Mordfall. Ja.
Diese Nivia, das ist die Kommissarin, die Ermittlerin, die deine Protagonistin Jana als Beraterin mit ins Boot holt, die scheint fast so wie ein Spiegel zu sein für das, was Jana ursprünglich ebenfalls auch motiviert hat und mitgetragen hat. So eine gewisse Begeisterung, so eine Energie, etwas zu tun, etwas gegen Ungerechtigkeit und gegen das Böse in der Welt zu tun. Und man hat so das Gefühl, irgendwie sie hat so ein bisschen ihr alter Ego von früher wiederentdeckt, oder?
Ja, ich glaube, da hat mich auch teilweise interessiert, diese Beziehung zwischen einer schon älteren Frau mit einer jüngeren Frau. Das ist etwas, was, glaube ich, eher selten in der Literatur als Konflikt oder als emotionaler Konflikt funktioniert. Und wenn, dann ist es oft sozusagen ein negatives Framing, also Generationenfragen als Konflikt. In dem Fall ist die volle Begeisterung für eine jüngere Frau, ja, die entweder alter Ego ist oder alles, was es nie gegeben hat für die Hauptfigur. Die Hauptfigur hatte das ja eigentlich nie, hat wieder mit dem Handlungsspielraum zu tun, also die Euphorie, den Mörder zu verfolgen, dieser Jagdtrieb, das wird auch immer wieder benannt, einfach die Lust, auf Jagd zu gehen, wen zu fangen, ja. Den hat man natürlich nicht, wenn man sich mit komplexen Fragen beschäftigt, wie der Nahrungsindustrie. Den hat man eben nur, wenn man einen Mörder sucht. Und da, glaube ich, habe ich sehr gerne mit dem Trivialen wieder mich vergnügt. Und dadurch sind das die lustvollen Stellen, glaube ich, für die Hauptfigur. Weil natürlich ist Nivia eine im Grunde triviale Figur. Sie ist die Kommissarin, die auch noch irgendwie exotisch und aufregend und faszinierend ist. Aber dann wird es natürlich auch ein bisschen anders. Aber so, das ist das Setting am Anfang.
Interessant finde ich ja auch, dass die Berufe dieser beiden Frauen, Jana und Nivia, auch so in der Bewertung, in der öffentlichen Bewertung oder gesellschaftlichen Bewertung so stark auseinandergehen, weil eine Kommissarin, eine Ermittlerin ist, ja, das ist was Ernstzunehmendes, das ist eine Frau, die in die Männerdomäne eingedrungen ist, eine Frau, die bei der NGO arbeitet und die großen Krisen der Welt lösen möchte, kommt einem fast schon, wird eher belächelt, wird eher zynisch drauf geschaut, oder? Auf so eine Art von Beruf.
Mhm, genau. Das hat eben genau wieder mit der Frage der Handlungsmacht, glaube ich, zu tun. Also das eine ist, man kann einen Räuber, einen Dieb, einen Mörder fangen und das andere ist, man ist in Ohnmacht verhaftet. Und das ist ja das Hauptthema meiner Hauptprotagonistin jetzt, die Ohnmachtsgefühle, die ja nicht erfunden sind. Das sind ja reale Ohnmachtsgefühle angesichts zu großer, komplexer Realitäten, die man ja nicht einfach so verändern kann. Und ich glaube, das sind diese zwei großen, großen Erzählungen, die sich widersprechen. Das eine ist einfach eine klassische Figur, ein Held, eine Heldin, die Dinge machen kann. Und das andere ist eine sehr komplexe Realität, wo Personen in Strukturen verhaftet sind, aus denen sie nicht ausbrechen können, nichts verändern können. Ich glaube, das beschäftigt mich in fast allen Romanen. Wie sehr sind Strukturen, die auf uns einwirken, in der Realität der Grund dafür, dass es eben nichts mehr Faszinierendes an dem geben kann, was wir tun, weil es auch so aussichtslos wirkt. Und inwiefern muss man die Lüge einer Heldinnenerzählung, eine triviale Erzählung sozusagen, wieder reimplementieren in die Frage von politischer Literatur. Das sind die zwei Figuren für mich auch, wie sie sich da spiegeln. Also bei Nive hat man das Gefühl, die ist sozusagen fast vogelfrei im positiven Sinne, die kann alles machen, die ist mit so viel Macht ausgestattet, die kann durch die Welt reisen, die bekommt alles genehmigt, die hat unendliche Ressourcen, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Personal, das ihr zur Verfügung gestellt wird, während eben auf der anderen Seite in der Umweltbehörde das Gegenteil der Fall war. Ja.
Es gibt noch eine weitere Person, finde ich, die dann relativ zentral wird. Das ergibt sich aus der Situation, dass diese Beratungstätigkeit Jana auch so in ihre Vergangenheit, in ihre eigene Kindheit, in den Ort ihrer Geburt, an diesen Grenzort zurückbringt, an die Zeit, wie sie groß geworden ist und was da besonders wichtig für sie war. Und da gibt es noch diesen einen jungen Mann.
Ja, genau, es gibt ihre Jugendliebe. Wir sind wieder im Trivialen. Das gar nicht trivial ist natürlich in dem Fall, weil dieser Jugendliebe ein ausgebeuteter Gastarbeiter war, wenn man es so nennen will. Wir sind da irgendwo in den 80er, 90er Jahre, es wird nicht so ganz erzählt, irgendwo an der österreichisch-slowenischen Grenze in einer Fleischerei, und er ist dort der LKW-Fahrer für die Fleischlieferungen. Also kein sehr schöner Job. Er ist der klassische ausgebeutete Arbeiter. Und der klassische ausgebeutete ausländische Arbeiter noch, muss man betonen, der sich nicht wehren kann sozusagen und der gewisse Kälte in sich aufnimmt. Und diese Figur begegnet uns dann später jetzt wieder bei den Recherchen rund um diesen Mordfall. Die Figur hat eine Entwicklung, da wird sehr viel übersprungen natürlich, aber hat eine Entwicklung hinter sich, die wahrscheinlich nicht besonders positiv ist. Aber sie bleibt ein bisschen im Trivialen verhaftet, weil auch hier wieder der Liebhaber und so weiter eine Rolle spielt oder die Rolle des Liebhabers wieder eingeführt wird. Das heißt, die Figur ist als Jugendliebe Liebhaber einer Verdächtigen natürlich auch angelegt als ein Verdächtiger in diesem Mordfall. Man braucht es einfach.
Ja. Man könnte natürlich auch ganz philosophisch sagen oder fast ein bisschen dramatisch sagen, er steht für das Lustvolle am Fleisch eigentlich, weil das ist ja schon auch Thema, gerade wenn Jana auch an ihre Kindheit und Jugend zurückdenkt und sich überlegt, was sie eigentlich mit Fleischkonsum verbindet, Positives nämlich eigentlich verbindet, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch so einfach dieses schöne Gegensatzpaar Lust und Unlust. Also, Jana ist eine absolute Figur der Unlust, als wir sie kennenlernen. Und wenn dann eben auch ihre Kindheitserinnerungen kommen oder wenn diese, sagen wir mal, mit Lust verbundene Figur wieder auftaucht, dann kommen auch die Fragen von Ernährung, Genuss und Lust für sie auch wieder neu. Und ihre Kindheitserinnerungen sind Erinnerungen an Beziehungsfähigkeit, würde ich fast sagen. Also, dass sie imstande war, Beziehungen, Neugierde, Freude zu empfinden, sehr stark über Essen verbunden, weil es eben dann in diese Fleischerei ging, die ein Ort des Zusammenkommens war. Und ich glaube, da war mir schon einerseits auch wichtig zu zeigen, die verklärte Kindheit, ja, wo kommt das her, aber schon auch, Fleischkonsum hat mehr als nur Gewalt in sich. Also bei mir im Roman geht es natürlich sehr oft darum, wie viel Gewalt steht hinter diesem Fleischkonsum, die wir permanent verdrängen. Aber die Frage der Ernährung, des Essens, des Zueinanderkommens, Miteinanderkommens, also die Kommunikation, die das ermöglicht, auch natürlich existenzielle Fragen, wir müssen essen, die Schönheit des Ganzen, die auch verdrängt wird, also diese Spiegelung sozusagen, dass wenn wir uns der Gewalt annähern, ich jetzt im Roman auch mich der Gewalt annähere, die Fleisch bedeutet oder Fleischproduktion bedeutet, dass es aber die andere Seite auch gibt. Also Kommunikation, Zärtlichkeit, das gut gemachte Essen, die Fürsorge, Verpflegung, dass diese Sachen halt auch drinstecken, dass das nicht vollkommen verloren geht.
Dass du in deinen Romanen immer wieder soziale Themen, gesellschaftliche, politische, wichtige Krisenthemen aufgreifst und die literarisch verarbeitest, deinen literarischen Blick drauf wirst, wissen wir ja schon. Trotzdem interessant, warum jetzt zum Beispiel das Thema Fleischkonsum war. Was war für dich das Initial, sich jetzt mal dieser Fleischindustrie anzunähern?
Natürlich mehrere Gründe. Ich glaube, so ein Auslöser ist ziemlich banal gewesen. Das war Corona und die ganze Tönnies-Krise. Das hat hoffentlich jeder noch im Kopf. Das ist alles nicht erfunden. Das ist alles sehr real. Und es kam halt nochmal sehr, sehr, sehr stark zum Tragen in dieser Phase der Isolation, wo manche Menschen nicht isoliert waren, sondern weiter eben Nahrung produzieren haben müssen, weil gegessen wird auch zu Corona-Zeiten. Und eben dieser Skandal, der damals aufkam, der war ja auch nicht skandalös in dem Moment, sondern das war ja eine Dinge, die bekannt waren, aber es kam halt dann durch die Medien mal auf. Also das war auf jeden Fall ein Auslöser. Ich glaube, dass es natürlich, es gibt immer sehr viele Gründe, glaube ich, warum man sich Sachen annähert, aber die literarischen Gründe waren, glaube ich, wirklich so, dass ich mich immer mehr gefragt habe, was sind so die existenziellen politischen Fragen, also was gibt es an aller grundsätzlichsten zu fragen über das Menschsein. Also was ist so das Allumfassendste, was alle Menschen betrifft? Und ja, irgendwann bin ich halt zur Nahrung gekommen, eh klar. Ich meine, was gibt es mehr? Was braucht der Mensch, um zu überleben? Schutz, Nahrung, ja, solche Dinge. Und ja, dann irgendwie festzustellen, dass das, was das Allerexistenziellste ist, wir würden alle sterben, wenn wir nicht essen, dass das auch permanent dieser Logik des Kapitalismus unterworfen wird und nur Gewinn abbringen muss und dass das Menschen schädigt und Tiere schädigt und Natur schädigt und dann wieder Folgen hat für alle, nicht nur im klassischen Sinne des Konsumentenschutzes, dass es ungesunde Nahrung gibt, sondern einfach, dass die Zerstörung des Planeten durch die Art, wie Fleisch produziert wird, auf längere Sicht dazu führt, dass wir ja irgendwann einmal auch unsere Lebensgrundlage verlieren könnten. Diese Absurdität, wie wir uns selber schädigen wieder, als Menschheit jetzt, dass das so bekannt ist und so, also es gibt niemanden, der das leugnen würde, es ist alles klar, also es, und dass das gleichzeitig die ganze Zeit verheimlicht wird und dass es so viele Gruppen gibt, die versuchen, das zu verheimlichen. Und diese Art von Ablenkung vom Allerwichtigsten, dass das eine sehr existenzielle Frage ist, die so wahnsinnig unsexy klingt, weil Fleisch klingt nicht sehr politisch oder anziehend oder literarisch, es klingt sogar eher unliterarisch. Und das hat mich dann halt, glaube ich, sehr gereizt, mich nochmal zu fragen, wie kann man das literarisch erzählen? Einerseits eine so banale Frage, also basale, nicht banale, also eine grundlegende Frage, wie kann man die überhaupt halbwegs spannend erzählen? Ja, und wie kann man etwas, was so weit bekannt ist und so weit geleugnet wird, oder wir gehen ja jeden Tag sozusagen ins Restaurant und essen was und ignorieren die Gewalt hinter dem Essen, die vielleicht da war, wir wissen es ja nicht. Ja. Genau, also so. Aber es gibt auch noch ganz konkretere Auslöser. Das war zum Beispiel ein Kunstprojekt, zu dem ich eingeladen war. Von dem ist noch sehr viel in dem Roman. Ich war eingeladen vom Unikum, das ist ein Kunstprojekt in Kärnten an der Uni in Klagenfurt. Ich war eingeladen, sie hatten so eine lustige Idee, sich die Städte in Kärnten anzuschauen, die ein europäisches Äquivalent haben. Also zum Beispiel Venedig, Klein-Venedig. Und mir hat man Straßburg gegeben. Es gibt ein Straßburg in Kärnten. Und natürlich gibt es dann noch zwei weitere Straßburgs mindestens, aber auf jeden Fall auch das große europäische Straßburg. Und ich habe dann irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesem kleinen Straßburg in Kärnten, das eine FPÖ-Hochburg war zeitlang, ja, also eher so eine klassische Dorfstruktur mit Burg und so hatte, mir das anzusehen und mir dann aber europäische Fragen, die auch mit dem großen Straßburg verbunden werden können. Und das haben grundsätzlich, glaube ich, bei mir als Kärntner Slowenien alle erwartet, dass ich mir irgendwie so diesen Rechtsextremismus in so einem kleinen Stadtsetting oder Dorfsetting anschaue. Aber als ich dort war, bin ich eben auf eine Fleischerei gestoßen. Die war wirklich tatsächlich das Einzige, was noch offen war. Es war kurz nach Corona. Und das Setting, das man da jetzt beschreibt, das ist sehr nah an, das ich im Roman beschreibe, ist sehr nah an dem. Und dann bin ich eben genau zu dieser Frage der Fleischerei. Also wie schaut eine Fleischerei im 21. Jahrhundert nach Corona aus? Wer arbeitet dort noch? Wie wird dort noch gearbeitet? Überlebt so eine Fleischerei noch? Wie wird noch geschlachtet? Also dieses, fast wieder romantische Schlachten am Dorf. Das gar nicht romantisch ist natürlich, wenn man genauer hinschaut. Das halt genau damals in Verbindung mit Tönnies. Also das hat mich wieder dieses lokale, kleine, regionale, dieser dann doch wieder teilweise inhärente Faschismus, der sich so ein bisschen in diesem dörflichen Schlachten, Metzger und so weiter irgendwie widerspiegelt, so was Kärntnerisches für mich auch. Das aber zu verbinden mit den großen Fragen, die ja, also das waren, glaube ich, so ein paar Anlässe. Es gibt meistens ganz viele Gründe, warum man was schreibt.
Wahrscheinlich habe ich dich das auch schon öfter gefragt in anderen Gesprächen, so anderen Büchern von dir. Aber ich überlege mir schon jedes Mal, was macht es mit dir, wenn du dich so intensiv mit so einem Thema auseinandersetzt? Weil du recherchierst dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich, du tauchst dann noch tiefer in das ein, schaust dir die Zusammenhänge genau an. Vor allem in diesem Buch, wo du ja auch dann in Form einer Reise, die die beiden, die Ermittlerin und die Beraterin gemeinsam unternehmen und eine brasilianische NGO treffen, beispielsweise von Frauen geführt, und deren Probleme und deren Sichtweisen kennenlernen. Das sind ja alles Sachen, die du dir nicht einfach so ausdenkst, sondern wo halt eine Recherche zugrunde liegt. Was macht das mit dir? Hilft es dir? Frustriert es manchmal? Verändert es?
Es ist wahrscheinlich, also je nachdem, was man recherchiert. Also wenn man gerade jetzt sozusagen über eben Tönnies recherchiert, dann ist man natürlich frustriert, weil man auch wieder die Ohnmacht empfindet, ja, die alle empfinden, die versuchen sozusagen ein sozialeres, überhaupt eine sozialere Welt zu schaffen, zu der natürlich auch gehört, dass die Nahrung so produziert wird, dass dabei nicht Mensch, Tier und Natur verletzt werden müssen. Ja. Also das frustriert natürlich, ist eh klar. Also da gibt es, je mehr man Wissen hat, was dann glaube ich auch frustriert ist, je mehr Wissen man hat, umso mehr sieht man ja, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Manchmal so mit diesem Enthusiasmus der jungen Aktivistin ist man ja der Meinung, man müsste nur die Politik von irgendwas überzeugen und dann ist es erledigt. Das ist ja nicht so, als ob nicht schon sehr viele Gesetze, rechtliche Grundfragen über Jahrzehnte hinweg gut entwickelt wurden. Auch jetzt gerade Deutschland und Österreich mit dem Umweltschutz, mit der grünen Bewegung sehr viel sozusagen bewegt haben. Wenn man das international und global vergleicht, da wurde ja gearbeitet, da gibt es ja viel Ideen, die halt dann nicht umsetzbar sind aufgrund von globalen Zusammenhängen und komplexeren Strukturen. Also das frustriert auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass es eben auch wieder ein Lustgefühl ist, weil du jetzt die brasilianische NGO erwähnt hast. Also gerade das, mit jeder Recherche stößt man ja dann wieder auf spannende Projekte, spannende Menschen, spannende Ideen, die vielleicht doch wieder neu sind, wenn man glaubt, man weiß schon alles, bevor man recherchiert, aber dann lernt man ja doch so viel. Und das ist es, glaube ich, was wirklich der Motor ist, der noch Lust bringt. Also einfach dann wieder zur Neugierde zurückkehren zu können und nicht in dieser Schleife, dass alles wiederholt sich nur, alles ist schon in der Ohnmachtsschleife und bewegt sich nirgends mehr hin. Ich glaube, das ist eben diese Rückkehr zur Neugierde und das kann nur Recherche, wenn man Glück hat, auf was zu stoßen, was einen überhaupt interessiert.
Jana stellt ja irgendwann im Buch auch an sich selbst so die Frage oder denkt darüber nach, wie gerne sie eigentlich wieder Fleisch essen würde, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das ist ja eigentlich auch eine tief moralische oder tief ethische Frage. Und auch ich selbst muss sagen, ich bin keine überzeugte Vegetarierin, lebe aber großteils vegetarisch, weil ich einfach zu viel weiß und einfach diese Verantwortung nicht mit oder nicht übernehmen möchte, nicht zu wissen, was ich da genau esse und woher es kommt und wie viel Gewalt, wie du auch schon mehrfach angedeutet hast, dahinter steckt. Aber trotzdem glaube ich, dass sich das viele stellen. Und gibt es überhaupt einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ist es überhaupt noch möglich, wirklich Fleisch zu essen?
Ich glaube, es ist nicht nur, also dieses Dilemma ist der Kern der Sache. Ich glaube nämlich, dass die Menschen ein Recht darauf haben, Fleisch zu essen. Aber sie haben genau auf das ein Recht. Sie haben ein Recht darauf, Fleisch auf die Art und Weise zu essen, was sie wissen. Es ist dann in der Produktion dieses Fleisches niemand zu Schaden gekommen und es bleibt ein Rest an nur existenziellen Fragen. Der Mensch als Allesfresser wird gezwungen, sozusagen mit schlechtem Gewissen Fleisch zu essen, weil eine kapitalistische Produktion ihn so dermaßen entfremdet hat von seiner Natur. Und ich meine damit nicht, wir müssen jetzt alle jagen gehen und dann sozusagen indigene Praktiken anwenden und uns beim Tier bedanken, wenn wir es verspeisen. Aber ja, irgendein Rest davon, sozusagen die Dankbarkeit und die Freude, dass das, was uns ernährt, dass wir davon abhängig sind und dass wir es deswegen auch wertschätzen und also nicht in irgendeiner Massentierhaltung brutalst die Produktion davon in Anspruch nehmen müssen, auch noch zu wissen, dass dabei Menschen auch zu Schaden kommen oder ausgebeutet werden. Also dass in dem sozusagen fast ein Grundrecht enthalten sein müsste, das ja in manchen von den Konsumentenschutz enthalten ist, also der Konsument sozusagen, der auch geschützt werden muss. Aber das könnte man durchaus mit manchen Ansätzen von indigenen Philosophien, also das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das nicht nur auf Angst oder Unterwerfung beruhen soll, sondern auf Dankbarkeit. Also dazu zählt durchaus ernährt zu werden von der Natur. Wir essen ja Natur, das Tier. Und dieses Verhältnis, glaube ich, ist sowohl durch die kapitalistischen Logiken zerstört, ja, weil es nur um Gewinn geht, und es ist wahrscheinlich auch schon durch den Katholizismus oder durch das Christentum in der Vorstellung der Unterwerfung der Natur schon zerstört worden. Das heißt, ich glaube, dass das so ein mehr als nur moralisches Dilemma ist. Es ist wirklich eine philosophische Frage. Wie sehr sind wir Natur und dürfen als Natur auch Natur verspeisen? Ja? Müssen wir uns das verweigern, nur weil wir uns über die Natur erheben und behaupten, wir sind etwas anderes als Natur? Weil auch Tiere fleischen frei, also auch Tiere essen Fleisch, und das ist legitim, meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt nicht sozusagen der Meinung, dass es das Nicht-Fleisch zu essen als Antwort darauf, dass Menschen die Fleischproduktion so deformiert haben, die einzige Lösung ist.
Also du würdest deine Katze definitiv nicht zwingen, vegetarisch zu leben, das habe ich schon gemerkt. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich kann man wirklich sagen, Wertschätzung, nicht Wertschöpfung. Das wäre es, oder?
Genau, und das ist, glaube ich, das ist ja schon auf den Punkt gebracht. Also wertschätzend dem Tier, dem Menschen und der Natur gegenüber zu handeln, würde all das unmöglich machen, wie wir derzeit Nahrung produzieren.
Wie immer am Ende bin ich ja schon interessiert, ob es schon etwas gibt, ein neues Problem sozusagen, worauf du dein Interesse, deinen Fokus jetzt gerichtet hast, das in dir brodelt, das du vielleicht als nächstes literarisch verarbeiten wirst?
Ja, also ich glaube, ich kann kein Buch abgeben, ohne nicht schon zu wissen, dass ich an was anderem arbeite, weil sonst stecke ich nur hier. Ich würde von mir selber sagen, dass fast alle meine Bücher sich Rechtsfragen stellen. Das wirkt auf den ersten Blick nicht so, aber es geht immer um die Frage, wie wird Recht hergestellt und wie sehen wir Gerechtigkeit und wie viel Gewalt wird als berechtigt war.
Also du meinst mit Recht jetzt wirklich juristisch im Sinne eines Apparates?
Genau, auch juristische Apparate, aber auch die Vorstellung von Gerechtigkeit, die hinter sozusagen dem steht. Ja? Und die Frage, wer darf wie handeln und was sehen wir als gerecht an, was sehen wir als ungerecht an, was ist eben ein Verbrechen, was nicht. Ist egal, ob das jetzt auch mit Krieg und Kriegsverbrechen vom ersten Roman, mit der Frage von Bewegungsfreiheit, Migration. Also im Grunde geht es mir wirklich oft um Rechtssysteme. Wie kommen die zustande? Und jetzt habe ich mich eben bei dem Roman, ich habe es schon erwähnt, habe ich mich gefragt, was wäre so die grundlegendste Frage? Ernährung. Ja? Welche Rechtssysteme stehen hinter unseren Ernährungssystemen? Und jetzt habe ich mich gefragt, was wäre noch allumfassender als die Ernährung? Und habe gedacht, ich muss jetzt, und dadurch, dass ich auch auf Trivialliteratur so sehr stehe, habe gedacht, es gibt leider jetzt für mich keinen anderen Weg, als noch trivialer zu werden und noch mehr in die Grundfragen des Rechts zu gehen. Und deswegen, glaube ich, werde ich einen Roman über die Liebe und Nicht-Liebe schreiben. Als Rechtsfrage und ja, mit einer schönen trivialen Folie, die ich mir schon dazu ausgedacht habe. Aber ich glaube, diese Art von Radikalität, sozusagen sich dann dieser Frage zu widmen, die wirklich jeden Menschen sein ganzes Leben lang quält, darauf freue ich mich jetzt schon.
Ja, ich auch. Ich freue mich auch schon auf einen Liebesroman à la Elena Messner. Wir dürfen gespannt sein. Ich sage aber jetzt mal vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch zu deinem aktuellen Roman Die Ablenkung, erschienen in der Edition Atelier. Und viel Vorfreude und mit dem Gedanken an die Liebe verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de.
Herzlich willkommen bei Literadio. wieder einmal zum fünften Mal mittlerweile, und das freue mich besonders, ein traditioneller Gast bei Literadio. Ich sage herzlich willkommen und guten Morgen zu Stefan Soder. Anlass ist der fünfte Roman, der mittlerweile von dir erschienen ist, Schausch, erschienen bei Bramüller. Und mit Schausch nimmst du uns eigentlich örtlich zumindest mit in deine Kindheit, in deine Vergangenheit. Du bist ja selbst in Tirol im Brixental groß geworden. Das ist aber schon das einzige Autobiografische an diesem Roman. Und dein titelgebender Protagonist, der Schausch, der lebt eben dort als Bergbauer, so in den österreichischen Alpen. Und am besten ist, du erzählst einfach mal was von ihm, charakterisierst ihn mal so ein bisschen für uns.
Ja, gerne. Der Schorsch lebt als Bergbauer in einem schattigen Seitental, abseits eines wohlhabenden kleinen Touristenstädtchens. In den Alpen, nahe der Grenze zu Deutschland, er lebt dort in einem Hof, der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also er lebt mit seiner Mutter, mit 9 Kühen, ein paar Hühnern und einem alten Gaul. Hund und Katz hat mich nicht interessiert, gibt es vielleicht auch. Und er lebt eben ganz nah bei diesem enormen Reichtum und auch zur Schau gestellten Reichtum und trotzdem prekär, und von der Landwirtschaft alleine kann er nicht leben. Also er ist zudem Skilehrer, aushilfsweise Aufsichtsjäger, also er geht mit Jagdgästen auf die Jagd. Also er macht viele Jobs, er lebt prekär und Fremdenzimmer, so hat man das damals in den Nullerjahren noch genannt, ausgebaut am Hof mit einem Bankkredit, und die Kreditraten drücken auch rein. Ja, das ist so ein bisschen seine Situation. Zudem hat er Kinder aus einer verflossenen Beziehung, für das er Alimente zahlen soll und auch unregelmäßig tut. Ja, so kämpft er ums Überleben, und eigentlich ist es natürlich kein Überlebenskampf jetzt im ganz nackten Sinne, aber im Vergleich zu seiner Umwelt ist er arm.
Also man merkt schon, dein Bergbauer oder dein Bergbauern-Idyll ist keines, was in einem Touristenwerbeprospekt Platz finden würde, sondern hier geht es wirklich darum, dass er sich eigentlich relativ zerspragelt an dem, und natürlich eines fehlt immer, und das ist das Geld. Und das Geld ist es auch, was ihn dann zum Handeln zwingt, mehr oder weniger. Was passiert?
Ja, zwingen wahrscheinlich nicht. Es gäbe schon andere Möglichkeiten, aber es ist so ein bisschen das perfekte Verbrechen, das sich da vor ihm aufbaut. Das habe ich eigentlich von einem befreundeten Bankangestellten erfahren, dass in den Nullerjahren sich da Gesetze geändert haben, europaweit, zum Austausch von Bankdaten, und diese grenznahen Urlaubsortbanken, also die haben wirklich fette Bilanzsummen ausgewiesen. Und als sich diese Gesetze dann geändert haben und die Offenlegung dieser Bankguthaben der Ausländer drohte, sind dann ganz viele von denen gekommen. Und aus der Zählung waren die meisten mit Plastiksackerl bewaffnet, um ihr Bargeld, also ihr schwer und schwarz verdientes, abzuholen. Und ich habe mir dann gedacht, das wäre das perfekte Verbrechen. So jemanden müsste man ausrauben, weil der Beraubte kann das nicht zur Anzeige bringen, ohne in größere Schwierigkeiten zu kommen. Das Schöne beim Schreiben ist, man muss das perfekte Verbrechen nicht selbst begehen. Man kann sich jemanden erfinden, der das für einen tut. Und dann kommt man vielleicht auch drauf, dass es dann doch nicht so perfekt ist, wie der Schorsch auch erleben muss. Aber die Verlockung, jemanden zu erleichtern, der Schwarzgeld bei sich trägt, der einen nicht anzeigen kann, der unterliegt mein Anti-Held Schorsch.
War das eigentlich so das inspirierende Initial, was dich überhaupt auf diese Geschichte gebracht hat? Oder was war so die Idee, aus der dann Schorsch letztlich entstanden ist?
Es war in dem Fall wirklich diese Idee des Verbrechens, weil ich habe nicht vor, ein Krimi schreiben vorgehabt, oder ein Thriller oder wie immer das man das nennen will. Wenn mich Leute gefragt haben, was ich so schreibe, habe ich gesagt Romane, und dann haben manche nachgefragt, ja, was Historisches, was Krimi, Thriller. Jetzt fällt mir schon nichts mehr ein an Genres. Und ich habe dann immer gesagt, naja, irgendwas anderes. Und ich glaube, das war auch soweit korrekt, weil so ein Genre habe ich eigentlich nicht erkennen können. Aber ich glaube, mit dem Schorsch ist man sowas wie ein Thriller basiert und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass dieses Verbrechen oder die Idee dieses Verbrechens am Beginn stand. Gleichzeitig glaube ich, es ist vielleicht kein Thriller, sondern es ist für mich zumindest ein Western, wenn es sowas gibt in Europa, ein Neo-Western, weil es gibt einen Cowboy, es gibt einen Gaul, es gibt Duelle, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt eine wichtige weibliche Hauptfigur, die an den Männern verzweifelt, an den reaktionären Männern dort. Also irgendwie hat es für mich was Westernartiges. Und ich hatte auch einen Arbeitstitel für das Buch. Der ist, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben, der Cormac McCarthy mit No Country for Old Men. Und mein Arbeitstitel war No Country for Poor Men.
Mir hast du es ja auch als Western angekündigt und unter dem Gesichtspunkt habe ich es auch begonnen zu lesen und es ist tatsächlich so, dass da sehr viele Komponenten drinnen sind, die an einen klassischen Western erinnern, aber trotzdem, Western-Literatur ist ja bei uns eher bekannt als Groschenroman mehr oder weniger. Was ist da jetzt so spannend daran für dich, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Western-Roman?
Ja, wahrscheinlich eine eigene Vorliebe für das Genre. Also ich mag Western gerne. Natürlich kenne ich es vor allem als verfilmten Western und als amerikanischen Western. Aber dieses Archaische, dieses irgendwie aus der Zeit gefallene, Schuld und Sühne, Verbrechen und Rache, das spiegelt sich doch wieder. Und wenn man zum Beispiel den Cormac McCarthy hernimmt, das ist für mich schon auch anspruchsvoll. Oder wenn man jetzt ein Hemingway hernimmt, der hat jetzt keine Western in dem Sinne, aber es ist auch genau in diese Richtung. Oder auch dieses ganze Hardboiled, was dann Film Noir, so dieses amerikanische. Ich finde, da gibt es ganz tolle Sachen dabei. Ob man da das jetzt aus literarischer Perspektive eher mit Nasenrümpfen sieht oder nicht. Das gibt es ja bei anderen Genres auch. Kriminalliteratur gibt es erstens mal eine irrsinnige Menge und dann sehr viel, was einfach mit irgendeinem Schema funktioniert. Aber es gibt auch Großartiges wie Simenon oder Patricia Highsmith zum Beispiel. Also das finde ich, da gibt es großartigen Stoff, aber in der ganzen Masse der Bestseller Kriminalliteratur geht das vielleicht so ein bisschen unter. Bei der Frage, ob das ein Western ist, immer, es ist schon ein bisschen mit Augenzwinkern, weil ich glaube, Western bei uns, irgendwo geht es dann auch nicht mehr ganz aus, aber man darf es jetzt keinen klassischen Winnetou-Western, also ich bin kein Karl May, der sich ausmalt, wie es irgendwo ist, wo ich noch nie war und das dann ausschmückt. Ich schreibe schon über Dinge, von denen ich weiß, wie es da ist und das ist beim George, glaube ich, so. Aber natürlich, das Verbrechen selber habe ich nicht begangen und da musste ich spekulieren.
Das heißt, du hast jetzt nicht geschrieben unter der Perspektive, das sind die klassischen Elemente, die ein Western braucht. Zum Beispiel die typischen Charaktere, der Held, die Frau, die Banditen, Sheriff und so weiter. Oder auch die typischen Merkmale, wie es braucht immer diesen Konflikt. Es geht um eine Ungerechtigkeit. Der Held, der archaische Held, muss das Gesetz quasi selbst in die Hand nehmen und diese Dinge. Also das war jetzt nicht so im Hinterkopf ein Schema, das du bearbeitet hast, sondern das ist ja passiert.
Vielleicht einmal noch zurück auf das No Country for Old Men. Ich habe das gelesen und ich glaube, nachdem ich den Film gesehen habe, und ich habe mich dann gefragt, warum sagen Leute, das ist ein Neo-Western? Weil gibt es jetzt kein Pferd, glaube ich. Und auch viele andere Elemente, also gerade mit, es geht um eine Beute, das ist auch schon so, ist natürlich auch ein Thriller-Element. Aber in welche Schublade man das dann stecken will, ist mir dann im Endeffekt egal. Was ich gemacht habe beim Schreiben, ist halt, wenn ich zu etwas gekommen bin, wo sich das anbietet, also mit dem Pferd oder mit dem Duell oder wo er seine Waffe verstaut oder wie so eine Verfolgungsjagd dann wirklich passiert. Da habe ich vielleicht dann manchmal gedacht, wie wird es in einem Western passieren? Und wie gesagt, das spielt in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts. Es ist keine Pferdekutsche und so. Und trotzdem gibt es Elemente. Und ich glaube, das ist eigentlich das Western-Genre, wenn man es jetzt wegzieht aus dem wilden Westen, was klassisch zu Hause ist, bei so einem Neo-Western, es gibt nur ein paar Elemente, die daran erinnern. So war es für mich auch beim No Country for Old Men. Also da kann man nicht, ist das ein Western? Ja, da könnte man jetzt streiten, aber eigentlich ist es völlig wurscht, was es ist. Es ist eine spannende Geschichte, die getrieben wird von den Figuren und wo man halt gewisse Elemente findet, die einen dann daran erinnern. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber es war nicht so, dass ich einen Western schreiben wollte. Wenn man halt dann so kleine Entscheidungen trifft, dann hat sich ja manchmal das so ein bisschen angeboten.
Ich finde ja, der Roman ist geprägt von eigentlich drei so Spannungsfeldern. Ja, und ich würde die jetzt ganz gerne mit dir durchbesprechen, alle drei. Das erste ist für mich einmal ganz klar, Schorsch ist Bergbauer, er ist aber auch Skilehrer, er arbeitet als Jagdaufseher, er bringt den Müll weg und. Also er hat zahlreiche Rollen und eigentlich ist er ja ganz gerne Bergbauer, ist aber damit konfrontiert, dass sich seine Umwelt total verändert und dass andere Leute einfach mit weniger Arbeit viel, viel mehr Geld schaffen.
Ich denke mal, das Setting der Geschichte hätte man genauso jetzt in Wien anlegen können, in einer Stadt, wo es ja auch wie überall enorme Gegensätze gibt, also finanzieller Natur. Trotzdem fand ich dieses Archaische eines Bergbauernlebens, diese Arbeit, die jeden Tag auf einen wartet. Man kommt dieser Arbeit nicht aus. Man kann die Kühe nicht einmal auf Pause schalten oder in den Urlaub schicken. Man kann selber nicht in den Urlaub gehen. Wenn man den Hof nicht aufgibt, ist man an den Hof gebunden.
Aber das Zentrale ist ja eigentlich, da ist er selbstständig, da ist er eigenverantwortlich und kann entscheiden, was er wann wie macht. In den anderen Bereichen wird er aber plötzlich zum Dienstleister.
Also ich stimme nicht ganz, er kann nicht entscheiden, was er wann wie macht, weil der Bauer muss in der Früh die Kühe melken, muss am späten Nachmittag oder also zu fixen Zeiten. Es ist wirklich, das ganze Leben ist ein immer wiederkehrendes Schema. Im Herbst macht man halt mehr das und im Winter macht man Holz und im Frühjahr macht man das und so. Aber es ist schon sehr strukturiert. Freiheit würde ich das nicht nehmen, auch wenn es für die eigene Tasche ist. Vor allem, wenn es dann nicht langt. Und es langt hinten und vorne nicht. Und dann wird man halt zusätzlich also viele sind auch in diesen Orten dann beim Lift zum Beispiel, aber man wird irgendwo zum Jobbern oder zu. Ich finde, er ist ein guter Skilehrer, also er spricht mehrere Sprachen, er ist ja nicht beschränkt in seinen Möglichkeiten, der Schorsch. Vielleicht macht er das ganz gern, nur da gibt es auch kein Geld mehr, weil früher war das schwarz, das kommt so ein bisschen durch manchmal, oder man hat ein bisschen was schwarz bekommen, aber jetzt muss er alles versteuern und es bleibt ihm fast nichts und er steht am ganzen Tag da am Berg herum vor irgendwelchen Leuten und quatscht denen voll. Das passt ihm eigentlich dann nicht. Er hätte eigentlich gern selber Schwarzgeld, dass er die anderen beraubt. Vielleicht einmal noch zurückzukommen, bei einem Bauernhof, und ich habe in recht jungen Jahren, als ich noch keinen Führerschein hatte, habe ich schon Lebensmittel ausgeliefert im Ort. Meine Mutter hatte so ein kleines Geschäft. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen kleinen Bauern und da war ich öfter drin und die Bilder sind mir wirklich in Erinnerung, ganz stark, wie nah der Stall an der Stube, wie klein alles, wie es riecht natürlich auch, aber auch wie arm, wirklich von der Hand im Mund, und die haben halt ein paar Sachen dazu gekauft vom Geschäft, aber sonst versucht davon zu leben und das ist einfach schwer. Und dann geht man 50 Meter weiter und man hat das Vier-Stern-, Fünf-Stern-Hotel oder die Apartmenthäuser der Gäste und so. Und dieser Gegensatz, dieser große Unterschied, das ist schon, das macht, glaube ich, was mit jemandem. Vor allem, wenn man ein Kind hat und dem Kind was bieten will, verstärkt das vielleicht noch Gefühle des Neides oder weiß nicht.
Stolz ist ja, glaube ich, da auch so ein Thema, weil, so wie ich zumindest den Schorsch gelesen habe, ist er ein sehr stolzer Mann, für sich genommen. Ne? Und Stolz ist vielleicht auch auf eine andere Art ein Stichwort. Du hast schon gesagt, er hat einen Sohn, der ist ungefähr 12 Jahre, der Lukas, lebt bei seiner Mutter, weil sie sich getrennt haben, er und die Kindsmutter. Die lebt mit ihrem neuen Partner eine ganz andere Welt eigentlich, und Lukas ist eben die meiste Zeit dort. Gerade da entwickelt er einen ganz anderen Stolz, der ihn sehr prägt und der ihn sehr verändert eigentlich auch, oder?
Ja, wollte auch da noch eine positive Entwicklungsgeschichte ein bisschen reinpacken, weil es ist nicht alles geht gut aus beim Schorsch. diese Beziehung mit dem Sohn, von dem er sich sehr entfremdet hat, weil eigentlich hat er ihn auch kaum gesehen, will ihn aber mehr sehen, ist bereit zu zahlen. Das hat auch wieder mit diesem Geldbedürfnis zu tun, weil wenn er nicht zahlt, kann er ihn weniger sehen. Das ist auch irgendwie, war ein Fakt zwischen den beiden. Und der Sohn spricht eine andere Sprache als er, hat kein Verständnis für das, was der George so macht. Aber sie nähern sich dann an, eigentlich über zwei Dinge. Das eine ist die Arbeit. Wenn der Lukas ihm beim Arbeiten hilft, ist das sowas, was dem George, da geht ihm das Herz auf. Und das kenne ich. Also ist nicht von meinem Kind, aber vom ländlichen Leben. Mein Patenonkel ist ein Bauer und das war, vor der eigene Kinder hatte, war ich da öfters zum Helfen als Kind. Und das war dieses Gefühl, einem Erwachsenen eine große Freude zu machen, nur weil man irgendwann meistens ziemlich primitive Arbeit, aber gemeinsam macht, also irgendwas hintragen, schlichten, kehren, aber dann danach so ein Stolz und eine Verbundenheit, das hat was ganz Eigenes, finde ich. Und die zweite Dimension, in der sie sich annähern, ist die Musik, die der George mehr oder weniger aufgegeben hat, weil er den Hof übernehmen musste vor vielen Jahren. Und da fängt der Lukas an mit der Gitarre und so, und das ist ihnen auch gemein, dass sie da eine Passion dafür haben, und da treffen sie sich. Ja. Ja.
Und es gibt für mich da eine Schlüsselszene, die auch interessant ist, wenn es ums Vatersein geht, und zwar relativ am Anfang. Es geht, glaube ich, darum, eine Diskussion am Tisch. Seine Schwester, also Georges Schwester, ist ja Bankangestellte im Ort. Und die erinnert ihn halt daran, dass die letzte Kreditkarte jetzt überfällig ist und er muss die jetzt zahlen. Und die Mutter mischt sich auch noch ein beim Essen und irgendwann kracht er dann mit der Hand auf den Tisch und sagt, ja, kümmert sich. Und gleichzeitig ist ihm das unglaublich unangenehm, weil er sich so sehr an die Autorität seines Vaters, unangenehm an seinen Vaterinnen gefühlt hat. Das ist auch so ein Spannungsfeld, wenn man so will.
Ja, der Vater spielt keine große Rolle, weil er ist lange tot, aber er spielt natürlich eine Rolle, weil es ist so, der George war, das bekommt man mit, schon ein rebellischer junger Mann. Er ist einmal abgehauen mit einem Freund, das war das einzige Mal, wo er länger im Ausland war. Also der wollte das nicht immer, da einfach den Hof übernehmen und alles weitermachen. Aber dann ist der Vater bei einem Unfall schwer zu Schaden kommen, und dann ist es so, wenn du der einzige Nachkomme bist und du nicht wirklich sehr stark rebellierst, dann übernimmst du das. Und das ist, weil du gesagt hast, die Bauernarbeit ist frei, das stimmt. Also man ist sein eigener Chef, und ich glaube, das ist auch das Schöne dran, mit der Natur zu arbeiten. Das erklärt er auch mal in seinem Brief, aber es ist natürlich auch eine Unfreiheit, weil du keine Optionen mehr hast. Und der George hat früher eher in Richtung Musik gehen, und das ging sich dann alles nicht mehr aus. Und was ihn von seinem Vater her, der hat ja dann auch, glaube ich, lange nicht geredet, dass er wieder zurückgekommen ist von seiner längeren Reise. Also es war so ein klassischer Altbauer-Jungbauer-Konflikt. Und ob der George Bauer geworden wäre, wenn der Vater länger gelebt hat, das weiß ich nicht, weil das wäre sogar in der Realität Spekulation. Ja.
Auf jeden Fall ist es interessant, dass George bis zu einem gewissen Grad darüber nachdenkt und es eigentlich bei seinem Sohn anders machen will. Und das machst du in gewisser Weise auch ein wenig deutlich, indem du schon gesagt hast, Brief. Er schreibt eigentlich an seinen Sohn einen Brief, den du immer wieder stückweise im Text auch einbaust, in dem er eigentlich seine ganze Geschichte mehr oder weniger auch offenlegt, wie es überhaupt zu diesem Zeitpunkt kommt, wo wir ihn im Buch dann auch kennenlernen, mehr oder weniger. Warum ist das als Brief abgefasst im Vergleich zum anderen Text?
Ich denke, es ist dramaturgisch, von der Logik her, wenn man, ich will jetzt nicht das verraten, wie das dann weitergeht. Aber es ist jemand, der sich schwer tut mit dem Äußern von Gedanken und vor allem von Gefühlen und von Nähe und Vertrautheit. Also darin hat er keine Übung. Aber er weiß, er will seinem Sohn noch was anderes sagen, und deshalb kommt er auf die Form des Briefes. Es ist ein bisschen auch Ich habe das auch noch nie gemacht, aber es gibt wirklich ein paar formale Ähnlichkeiten zum No Country for Old Men, weil da, wenn man sich an einen Film erinnert, der Tommy Lee Jones, glaube ich, ist es, ja, der alte Polizist, der, seine Erzählstimme ist auch das, was den Film beginnt und den Film endet. Und er ist eigentlich dann in Pension und hinterlässt sowas wie seine Gedanken. Wenn man einen Charakter hat, der fast nur durch Handlung sichtbar wird, und das ist der George, der ist eben ein Western-Charakter, wenn man so will, ein Clint Eastwood-Typ, so von der Sparsamkeit seiner Worte her, dann kann man das auch so belassen. Aber ich fand, ein bisschen was über den will ich erfahren, ein bisschen mehr. Weil er ist nicht, wenn man nur diese schroffe oder diese dem Menschen wenig zugeneigte, auf den ersten Blick zumindest, Seite sieht, dann fehlt was. Man könnte natürlich das noch ausbauen und da. Aber ich wollte wirklich bei diesem eng gefassten Verbrechensstory bleiben und trotzdem den Mann noch ein bisschen beschreiben. Und so bin ich auf den Brief gekommen. Lange Antwort für deine kurze Frage.
Um jetzt das dritte Spannungsfeld, von dem ich geredet habe, anzusprechen, das ist vermutlich auch das offensichtlichste, weil es immer darum geht, was ist die Tradition, was hat es immer schon gegeben, was hat bisher funktioniert, aber gleichzeitig ist die Welt ja permanent im Wandel begriffen. Und gerade an diesem Ort, an diesem Skiort, merkt man das sehr deutlich, dass sich einerseits natürlich die Menschen verändern, der Kapitalismus kommt, die TouristInnen kommen alle und alles, die ganze Landschaft und alles passt sich daran an. Und dann gibt es noch diese Enklaven wie eben so einen Bergbauernhof beispielsweise, oder?
Ja, und wenn man sich vorstellt, die Skipiste würde über seine Wiesen führen, dann wäre alles anders. Weil dann hätte er von der Bank einen fetten Kredit bekommen und hätte eine Berghütte oder keine Ahnung hinbauen können, vielleicht ein Hotel sogar. Das ist bei ihm nicht so und deshalb ist der Kontrast so stark. Aber dieses zeitgleiche, aus der Zeit gefallene und hypermoderne parallel zu stellen oder so nebeneinander aufzubereiten, das ist schon ein Reiz an der Geschichte, finde ich. Ja. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den Simonhof, ich habe schon mal so in dem Genre was geschrieben, also wenn man Genre nicht, aber in dem Milieu so, und da fand ich das auch so erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie langsam sich Dinge entwickelt und dann kommt ein Sprung, auch viele technologische Sachen und dann finanzielle Sachen, plötzlich ist alles anders. Und da passiert es halt um ihn herum und er versucht sich halbwegs anzupassen, aber auf dem Hof hat sich nicht viel getan. Also da sind die Arbeit hat genauso sein Vater verrichtet und er hat halt auch noch irgendwo ein bisschen mitgeschuftet auf in einer Zimmerei oder in einem Werk oder so, um zu überleben. Aber das da tut sich nichts, das ist wie festgehalten. Ich fand ja das vierte Spannungsfeld, hast du jetzt gar nicht angesprochen, nämlich das mit den Frauen.
Das wäre noch gekommen.
Dann schieß los.
Nein, ich möchte nämlich da vorher noch sagen, zu dem dritten Spannungsfeld, das zeigt sich für mich auch so im Kleinen gesehen in zwei Personen, nämlich das eine ist seine Mutter, die ja mit am Hof lebt und die dieses, es war immer so und das muss auch weiterhin so bleiben und du bist es der Tradition und deinem Vater und weiß Gott noch wem aller schuldig, dass du das so weiterführst, auf Biegen und Brechen. Und auf der anderen Seite hat aber der seinen Sohn, den Lukas, der aus einer anderen Welt kommt, der da hineinschnuppert, der das, seine Welt erstens ganz anders sieht und zweitens möchte der Schorsch, dass sein Sohn ganz anders vielleicht auch mal an diesen Bergbahnhof dran geht, oder?
Also so sagt seine Mutter nicht, weil ich finde, sie ist nicht, schwingt mit, aber sie ist nicht die, sie ist eher die Passiv-Aggressive als die Aggressive. Also sie sagt eher, in ihrer Welt ist es das Grundgesetz, dass der Hof an den nächsten Bauern geht. Und darunter kommt der ganze Rest. Sie ist auch jetzt nicht besonders, glaube ich, also wirklich das höchste Ding ist, dass es weitergeht in Tradition, aber sie wehrt sich jetzt zum Beispiel nicht gegen die Fremdenzimmer. Sie bedient sogar die Gäste, versucht da gegen ihren 70 Jahre plus trotzdem versucht sie sich da anzupassen und die Leute zu, beim Frühstück zu bewirten. Und das fällt ihr sicher nicht leicht. Aber das höchste Gut ist der Hof. Und der Hof in der Familie seit weiß nicht, 7 Generationen, irgend sowas, das kann man nicht aufgeben. Das ist so, ja, da geht es an die Ehre. Und beim Lukas, beim Sohn, ist es andersrum. Das gibt es jetzt für Städte, für Kinder aus der Stadt, habe ich immer wieder gehört, dass die auf den Hof gehen im Sommer oder irgendwann, sogar mit der Schule für 1-2 Wochen, um das zu erleben, dass das, wie du siehst, dass da Tiere eingesperrt sind oder so halb eingesperrt, von denen man lebt, dass da Sachen angebaut werden, dass man da mit dem Körper arbeitet, um das irgendwie am Laufen zu halten. Ich bin am Land aufgewachsen, für mich ist das natürlich normal, aber ich verstehe, dass das auch sehr heilsam sein kann. Und sehr wertvoll im Leben sein kann, dass man solche Arbeit und solche Vorgänge und solche Quellen der Ernährung, wenn man so will, kennenlernt. Und insofern ist es für Lukas, wenn er das annimmt, auch sehr bereichernd. Aber was ihm der Schorsch nehmen will, also wovor er ihn schützen will, ist vor dieser reinen Verpflichtung. Weil der weiß, der Lukas ist jetzt nicht der, der jetzt... Man kann nicht eine gewisse Zeit im Luxus leben und dann wird man prekärer Bergbauer, das geht sich dann irgendwann nicht aus. Aber dass es nicht verscherbeln muss um wenig Geld, weil eben dort nichts ist, das ist schon eine Motivation für ihn auch. Er will ihm Freiheit geben, die er selber nicht hatte.
So, und jetzt ganz zum Schluss noch schnell zum vierten Spannungsfeld. Du hast schon recht, das muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil der Sheriff in deinem Buch ist in dem Fall Johanna, eine Frau, eine junge Polizistin, die zugleich auch privat was hat mit dem Schorsch, die auch hin und her gerissen ist zwischen eben dem, dass sie den Schorsch mag und versteht bis zu einem gewissen Grad und auch ihrem Job. Und zugleich ist sie natürlich in einer aber so grundsätzlich strukturiert patriarchalen Berufswelt unterwegs.
Ja, sie hat ja eigentlich zwei Uniformen. Die eine ist das Dirndl, zwei Dirndl vom, also sie ist die Tochter eines Paares, das ein Hotel besitzt. Und sie hat zwei Polizeiuniformen. Ihre kleine Rebellion oder ihre Rebellion besteht darin, dass sie Polizistin geworden ist und nicht das Erbe des Hotels einfach antritt. Und ja, sie ist da auch irgendwie zwischen den Stühlen und dann hat sie noch diese On-Off-Beziehung mit dem Schorsch, die so ein bisschen undefiniert ist und ungeklärt. Und immer wenn sie da ein bisschen Klarheit reinbringen will, schreckt er zurück. Aber es ist so, trotzdem, die beiden, die können eigentlich nicht voneinander lassen. Und dann kommen so komische Vorfälle im Dorf, im Städtchen vor, wo sie als Polizistin dann aufgerufen ist zu ermitteln. Und schlussendlich verzweifelt sie auch an dieser polizeilichen, patriarchalen Männerwelt. Aber jetzt habe ich schon wieder was verraten. Jedenfalls, ich denke, dass sie ist eigentlich für mich ganz eine starke Figur, in der sich sehr viel widerspiegelt. Man muss sich auch immer vor Augen halten, es ist ein bisschen in der Vergangenheit, es ist jetzt nicht die Jetztzeit. Ich denke, Dinge haben sich schon ein bisschen geändert, aber so vor 20 Jahren, ja, es ist, glaube ich, als Polizistin am Land nicht so leicht, Karriere zu machen.
Ein schönes Schlusswort und eine Einladung an alle, das Buch zu lesen und sich diese ganzen Spannungsfelder selber anzueignen und darüber nachzudenken. Vielen Dank, Stefan Soder, für das Gespräch zu Schorsch, deinem 5. Roman, der aktuell bei Braumüller erschienen ist. Es bleibt eh nur mehr abzuwarten auf deinen 6. Roman und bis dahin alles Gute.
Danke, Daniela, für die Zeit, für das Gespräch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Das war Literadio vom österreichischen Literadio-Kollektiv. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Oder rdl.de. Ab dem 5. Januar gibt's an dieser Stelle wieder die gewohnten Abendmagazine.